Ich fange nochmal von vorne an, dass die Aufnahme stimmt. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, Herr, hier bin ich. Er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria, opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, ja, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen, ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher, man noch heute, sagt auf dem Berge, da der Herr sieht. Unter den sieben Bitten des Vaterunsers steht eine, die wir wahrscheinlich am wenigsten bedenken. Führe uns nicht in Versuchung. Es ist eine barmherzige Bitte, ein Zugeständnis an unsere Schwachheit und Ohnmacht. Und wir haben allen Grund, dankbar zu sein, dass uns der Herr Jesus zu solch einer ungeheuren Bitte einlädt. Wir meinen, dass es manchmal überflüssig ist, und wir werden aber durch diese Geschichte eines anderen belehrt. Es heißt, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. So lesen wir. Offenbar ist doch eine ernsthafte Möglichkeit da, dass Gott Menschen in Versuchung führt. Sie wird durch unsere Bitte, führe uns nicht in Versuchung, zurückgedrängt, aber nicht völlig ausgeschlossen. Wir müssen darauf gefasst sein, dass unser Weg auch einmal an einem Berg Moria vorbeigeführt wird. Vorübergeführt, sage ich, ob wir hinaufgeführt werden, ist noch einmal eine andere Frage. In Wahrheit ist aber Abraham der Einzige, den Gottes Befehl wirklich hinaufgeführt hat. Spurgeon sagt zu dieser Stelle, nach 9 schweren Versuchungen muss jetzt Abraham die schwerste Versuchung über sich ergehen lassen. Und kein anderer, sagt Spurgeon, hätte diese Versuchung bestanden. Kein anderer. Also sehen wir auch, ja, wir wollen uns hüten, diese Dinge kleinzureden, aber Gott kann uns auch hier hinaufführen. Es ist die Versuchung des Patriarchen, das müssen wir immer sehen, die uns hier berichtet wird. Und was hier geschieht auf dieser einsamen Höhe, ja, das wäre verkehrt, wenn wir jetzt diese Glaubensprobe, das heißt ja nicht umsonst der Vater aller Gläubigen, ja, nivellieren wollte, irgendwie kleinreden. Der Berg Moria hat eigentlich in der gesamten Menschheitsgeschichte nur einen Vergleichspunkt. Welcher ist das? Golgatha. Keinen anderen. Ja, und wir sehen, wie jetzt im Alten Testament das Kreuz Jesu schon vorgebildet ist. Ich habe darüber in dem kleinen Heftchen über Abraham diese Ausführungen auch drin. Ja, ich habe sie von Johann Jakob Rambach, der also ein Buch geschrieben hat über Christus in Mose, 1500 Seiten, ist alles im Internet jetzt drin. Und da hat er diese Stelle in einer ungeheuren Art und Weise ausgelegt, was hier alles auf Christus zu beziehen ist. Wir sehen es ja drei Tage und, sind da nur einige Schlaglichter. Der Berg Moria hat auf Golgatha sein Gegenüber. Wenn Gott uns ein Stück weit hinaufführt in unserem Glaubensleben, in Leid und auch Opfer, Trübsal und Tränen, dann werden wir nicht auf Moria geführt, sondern wir werden ein klein wenig von dem, was Abraham dort auf diesem Berg durchgemacht hat, verstehen lernen. Darum geht es. Also diese doppelte Sache, verstehen lernen und diese Schwere, die Abraham hier erleiden musste, ein klein wenig an unserem Leiden nachvollziehen. Nach dieser Geschichte versuchte Gott Abraham. Wir mögen erschrecken, wenn wir das hören. Kann Gott versuchen? Sieht ja aus wie eine drohende Gewitterwolke.
Ist auch eine Prüfung.
Ja. Gott.
Das griechische Wort.
Ich weiß, wir kommen alle noch. Alles, ja, genau das ist. Ja, Gott versucht niemanden. Woher kann ich das so gewiss sagen? Jakob, nicht? Jakobusbrief sagt es ganz deutlich. Ja, da lässt sich das, aber jetzt, wie lässt sich das zusammenreimen? Gibt das nicht einen Widerspruch? Nein. Der Widerspruch löst sich auf bei dem Wort Versuchung. Da gibt es eine doppelte Bedeutung. Ja, wir brauchen ihn in der Regel im Sinne von verführen. Aber hier wird es anders gedeutet, nämlich als Probe. Es ist genauso, ich habe mal bei Röchling-Völkling im Stahlwerk gearbeitet als Student und da war ich am Hochofen und da kam dann dieser Banddraht, so ein Riesenpaket, da immer tonnenschwer, raus und dann nahmen die Prober mit ihrer Metallschere aus diesem fingerdicken Stahl irgendwo in der Mitte, oben, unten kleine Proben raus. Und die stellten sie nachher in eine Presse und da kam also der Druck von oben und unten und presste diesen ausgeschnittenen Stahl zusammen. Wenn dieser Stahl gerissen ist, dann wussten sie, das ist noch nicht in Ordnung. In dem Moment, wo es aber dann eine Stelle war, wo der Stahl nicht bei diesem Zusammenstauchen riss, wussten sie, da ist in Ordnung. Also da war viel Druck bis zum Platzen. Kann man sagen. Ja? Und genau das ist hier eine Probe. Der Abraham wird, wie soll ich sagen, wie in die Presse hineingepresst, um zu sehen, ist dieser Glaube, den er hat, tragfähig, echt, authentisch, würden wir sagen. Ein Motor im Auto kommt auf den Prüfstand. Ja? Da will der Konstrukteur wissen, taugt das was oder nicht. Oder spuckt er schon nach 5 Minuten seine Fleuchtstangen raus und die Kolben fliegen ihm um die Ohren. Also, das ist völlig klar. Wir sind auf die Proben Gottes letztendlich. Und da dürfen wir nie vergessen, das Wort Versuchung hat hier eben diesen Sinn. Nicht hehehehe, ja, sondern dass wir durch diese Prüfung, die, durch durch die Abraham bestehen musste, eigentlich ja wie Gold, was geschmolzen wird, echt und rein herauskommt. Und wenn man dann noch Moria und Golgatha zusammen in ein Bild hineinfügt, dann kriegt diese Geschichte auch die richtige Schwerpunktlage. Alle, wie soll ich sagen, neumodischen Theologen und Psychologen, ja, entweder haben sie gar keine Antwort auf diese Geschichte, es gibt ja viele, viele Bilder auch zu dieser Marc Chagall und so weiter, das haben viele Künstler sich an dieser Szene hier auch künstlerisch ausgetobt, sage ich es mal so. Ja, entweder bei Chagall sieht man hinten dann im Hintergrund, im dunklen Hintergrund ein Schaf im Horizont sich verwickelnd in irgendeinen Busch, der Engel in Rot so drüber stehend und Abraham ja hell und mit dem Messer in der Hand und seinen gebundenen Sohn dort liegen. Also da ist viel Interpretation mit drin. Die Zerreißprobe des Gehorsams, die wird hier deutlich. Gott schickt Proben. Luther sagt, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Mehr lieben als alles andere. Auch das Liebste in unserem Leben, ob wir ihn durch grenzenloses Vertrauen ehren. Und ihr Lieben, Vertrauen, Glaube, ja, wir sind ja mit dem Mund immer schnell dabei. Auch nicht dieses Wort heute, macht euer Vertrauen nicht weg, nicht? Dann denken wir, oh ja, das machen wir alle, da sind wir richtig gut dabei, nicht? Und wenn es dann in die Praxis geht, dann sieht doch das oft ganz, ganz jämmerlich aus. Ich will mich jetzt da nicht hochheben, bei mir genauso. Wenn Gott uns auf die Probe stellt, dann haben wir doch nur eine Chance, wenn er uns letztendlich die Hand drunter hält und sagt, du, bei all diesen Proben, die du durchstehen musst, halte ich dich doch fest. Und das ist das Beruhigende und Gute. Da dürfen sich diese ganzen Teufelsmächte nicht einen Millimeter und eine Sekunde länger an uns ausprobieren und austoben, wie es dort oben unserem Herrn Jesus für wichtig und richtig erscheint. Ich habe 5 kleine Punkte und dann kommen überhaupt erst mal die richtigen Punkte. Aber wir wollen die Geschichte in seiner Gesamtheit erst einmal ein wenig durchleuchten. Schauen wir jetzt einmal auf diesen Berg der Versuchung. Was für ein Befehl. Was für ein Befehl. 100 Jahre lang hat Abraham auf diesen einen Sohn gewartet. Und wenn man die ganze Geschichte anschaut, das ist ja ein Auf und Ab. Er kriegt die Segensverheißung mit dem Marschbefehl. Als nächstes Rinder nach Ägypten. Da ist schon mal die erste unten durch. Dann ist er wieder oben auf mit Lot. Oh, wie toll, dass er ihn da freigegeben hat. Lot, wähl du. Und dann kommt die Geschichte mit dem Lot, wo die gegen den Kedorlaomer raushaut in 1. Mose 14. Und dann kommt Melchisedek mit Brot und Wein. Und dann kommt 15,1 bis 7. Ach Herr, ich sehe nichts. Du willst mir einen Sohn, hast mir verscheißt, aber der Eliezer wird doch der Nachfolger und der wird alles erben. Und Gott gibt ihm diesen Kontrakt, diesen Vertrag mit diesen aufgeschnittenen beiden Hälften, wo er hindurchfährt. Und dann Hagar. Boah. Ja, ihr merkt, hoch, Hagar, wieder unten. Dann kommt 17. Ja, da kriegt er die Versiegelung durch die Beschneidung. Und dann kommen die drei Leute, die drei Männer. Ha, da wird gelacht im Hintergrund. Wieder reingefallen. Und dann kommt diese sagenhafte Gebetsstunde. Ja, wir sehen, es ist beim Abraham ein Auf und Ab, aber es geht immer ein bisschen höher. Ja, und dann wieder Ismael raus. Und dann kommt dieses Moria. Und wir sehen, das ist nur ein Endpunkt an dieser unendlichen, wie soll ich sagen, Auf- und Ab-Achterbahn, die Abraham hier durchlaufen muss. Hat denn Gott vergessen? Er sagt, geh und opfer deinen Sohn. Ja, hat Gott denn vergessen, was für eine Verheißung er mir gegeben hat? soll da alles zunichte sein. Das gibt es doch gar nicht. Und jetzt soll der Sohn, auf den ich so lange gewartet habe, mit meiner eigenen Hand, Herr, hast du dich nicht getäuscht? Herr, was sollen denn die Nachbarn denken? Herr, was soll ich denn Sarah sagen? Herr, ich stehe doch vor dir da wie ein Mörder. Das sind doch alles so Gedanken, die dieser Mann, es ist nicht ausgesprochen. Aber da wird wahrscheinlich die Achterbahn der Gefühle bei diesem Abraham rauf und runter gegangen sein. Und wer selber Kinder hat und weiß, ich habe 4 Söhne, wenn es da geheißen hätte, du den musst jetzt hergeben. Mann, wir hätten Blut geschwitzt. Da wären wir aber bis in den Keller unserer Gefühle hinuntergetaucht. Aber wir sehen es, keine Auflehnung, gar nichts. Abraham gibt gar keine Antwort. Außer hier bin ich. Und dann kommt der Befehl. Er macht sich startklar. Abraham gehorcht. Er spaltet Holz. Er weckt den Sohn. Hartenstein, einer der großen Prälate aus der Stiftskirche, 1950 gestorben, 51, sagt: Wir spüren den festen Schritt des Gehorchenden. Da geht es nicht darum, Herr, ich habe da so meine Bedenken, lamentieren, argumentieren, diskutieren, wie auch immer, was wir Ihren da anhängen, sondern er geht einfach und gehorcht. Das ist sein Geheimnis. Er grübelt nicht lange. Er besinnt sich nicht. Das Einzige, was er sagt, ja, hier bin ich. Bereit zum Hören und zu gehorchen. Auch wenn ich dich nicht verstehe. Glaub mir, unser Verstand, der läuft doch immer wieder dem Wort Gottes entgegen. So ist es doch. Da haben wir unsere Bedenken. Und da geht's nicht, und da bin ich zu schwach, und da gucke ich auf meine Kraft, und da sind die Umstände ungeschickt. Lasst uns gehen, so wie Abraham. Ein zweiter kleiner Punkt, 3 Tage, du merkst nicht, 3 Tage Jesus im Grab, 3 Tage wandern sie. Da war der Isaak für den Abraham gestorben. Wir merken genau, hier ist Christus im Alten Testament. In diesen 3 Tagen, was meinst du, was Vater und Sohn schweigen? Da steht nichts von irgendwie, die haben sich unterhalten. Da hat der Sohn vielleicht gefragt, Papa, was ist denn hier los? Und nichts, schweigend gehen sie diese 3 Tage miteinander. Und er schaut nicht zurück. Ja, er gönnt sich keine Rast. Er spricht nicht. Er lässt den Berg einfach kommen. Und hier geht Abraham 3 Tage still, die schwersten Stunden seines Lebens. Und hier kann ihm keiner helfen. Hier kann ihm keiner die Last abnehmen. Hier ist er abseits von allen Straßen, abseits von allen Menschen, nur unter 4 Augen mit Gott. Und hier ist nur Isaak. Er nimmt ihn, um einsam anzubeten. Jawohl, um anzubeten. Und wir sehen auch hier schon die prophetische Richtung, die Abraham hier hervorbringt. Ja, es war ja eigentlich nichts zu sehen. Und trotzdem hat er hier seinen Glauben bewährt. Abraham ist zum Äußersten bereit. Und weißt du, genau das sagt Friedrich, der Gottfried Daniel Krummacher in seinem Manna. Hier sehen wir 3 Glaubensstufen von Abraham. Die 1. Glaubensstufe ist, kommt jemand zum Glauben, dann gibt Gott sehr viel zum Gucken. Dann gibt Gott sehr viele Goodies, sage ich mal so, mit auf den Weg. Man betet und husch, alles schon erfüllt sich. Man ist ganz erfreut, erfüllt über der Fülle, die Jesus auch uns gibt. Und dann kommt die 2. Stufe des Glaubens. Dann nimmt Gott diese Goodies einfach weg. Da betet man, tut sich nichts mehr. Da schreit man und ruft. Und man hat das Gefühl, Mensch, du redest gegen eine Betonwand. Da möchte er den Glauben stärken, dass wir nur noch auf das Wort hören, was wir bekommen haben. Und die dritte Stufe des Glaubens ist hier sichtbar. Abraham hat nicht, er hat das Wort und alles steht gegen dieses Wort. Das ist die dritte Stufe des Glaubens. Und Jesus möchte uns immer auf diese dritte Stufe des Glaubens hochführen. Wir brauchen nichts sehen, nichts fühlen, nichts erahnen, sondern wir haben das Wort. Und genau das macht der Teufel uns madig. Historisch-kritische Methode, das Wort Gottes, Mythos. Oh, was sollte mir Jesus für eine Sünde vergeben, sagt Bultmann. Nee, da kriegt man ja das Grausen. Das Wort ist in der modernen Theologie nichts mehr wert. Und hier möchte aber Gott uns nur auf dieses eine Wort, was er uns gegeben hat. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und wenn du durchs Todestal gehst, dann hast du nur dieses eine Wort noch. Wie ich meinen Krebs hatte, Blasenkrebs, zweimal operiert, ach, da hätte mir jeder irgendwie was Schönes zusprechen können. Ich wusste genau, das prallt ab an mir. Diese Worte, die ich auswendig gelernt hatte, die haben sich auf einmal in einer Kraft entfaltet, die ungeheuerlich war. Und nur diese Worte, das ist das Geheimnis dieser Stunde der Versuchung. Und daraufhin möchte uns Jesus führen. Bei Abraham heißt es, er hat wieder alle Hoffnung, auf Hoffnung hin vertraut. Er hat ihm alles weggenommen, Gott. Er hat ihm die Vergangenheit zertrümmert. Geh aus deines Vaters Haus. Das Vaterhaus und das Vaterland war eigentlich die Vergangenheit, da hat man sich festgehalten. Die hat er ihm aus der Hand genommen, Gott. Er hat ihm die Gegenwart aus der Hand genommen. Du wirst einen Sohn bekommen. Oh, wann denn? Wie denn? Ich sehe nichts. Die Gegenwart hat er ihm genommen. Und hier bei Moria nimmt Gott ihm seine Zukunft. Der Sohn war seine Zukunft. Den nimmt er ihm. Aber indem Abraham loslässt, bekommt er sie nachher wieder. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Auf dem Weg ist Isaak ahnungslos die Frage, vielleicht die Ausrede, der letzte Hoffnungsfunke, den Abraham hier von sich gibt, der Befehl, kommt dann und schweigend schaut er zum Himmel bei der Ausführung. Keine Ausmalung der Ereignisse, kein Wort des Knaben. Es ist genug zu wissen, Abraham gehorchte. Und er schickt sich an, diesen menschlich gesehen furchtbarsten Befehl, den man sich vorstellen kann, zu vollziehen. Und dann heißt es, er reckte seine Hand aus und fasste das Messer. Lasst uns an dieser Stelle einen Augenblick Stille halten auf diesen Mann Gottes mit dieser unerschütterten Entschlossenheit. Wir spüren eigentlich diesen ungeheuren Abstand von der Glaubensprobe, wie sie ja, Gott uns und vielleicht auch anderen auflegt. Es lässt sich hiermit nicht vergleichen. Was hier gefordert wird, ist jenseits jeder Menschlichkeit und jedes Empfindens. Es ist eine unfassbar schwere Probe, im Gehorsam des Glaubens hier zu bestehen. Und dann sagt der Hebräerbrief, ja, denn er dachte, dass Gott ihn wohl könne von den Toten auferwecken. Und das ist das, wozu ihn Jesus hier schult. In menschlichen Augen gesehen, könnte man nur sagen, das ist unfasslich, unmöglich. Da gibt es keine Worte mehr, die man hier hat. Sein Gehorsam heißt eigentlich auf alles verzichten, auf alles eigene. Gott nimmt ihm ja alles aus der Hand. Selbst seinen geliebten Sohn. Und Der Gehorsam ist jetzt nicht Ausdruck von Verzweiflung, sondern Abraham hat den Glauben nicht weggeworfen. Dieses Wort sagt es uns ganz deutlich. Und wenn ich jetzt hier meinem Sohn den Stoß geben muss, dann wird Gott seine Verheißungen erfüllen und er ist in der Lage, den Sohn auch wieder aus den Toten hervorzuholen. Ein unfasslicher Glaube. Und mit Recht heißt Abraham Vater der Glaubenden. So etwas kann man nur damit verdeutlichen. Und dann kommt es, Gott nimmt dieses in letzter Sekunde dieses Opfer wieder zurück. Ich hatte einen ähnlichen Fall bei uns in der Familie, wie das gerade so erzählen. An der Bekenntnisschule 2006 wollten wir nach Bielefeld. Ich hatte den Vertrag da schon unterschrieben. Wir hatten niemanden eingeweiht. Aber mit 4 Kindern kann man nicht einfach so die Kostenlogie wechseln. Und wir saßen schon aufgepackten Koffern, meine Frau und ich. Wir waren nochmal in Bielefeld, um nach einem Haus zu gucken. Nur Schrott gesehen. Nur Schrott. Wir sind völlig entnervt in Bielefeld rumgelaufen. Dann sagte meine Frau, Thomas, lass uns nochmal in die Schule gehen. Wir waren dann nochmal in der Schule. Und dort hieß es nur, ja, also ich würde dann Klassenlehrer in irgendeiner 8. Klasse mit Biologie als Fach. Dann sagte ich, hä? Biologie 2 Stunden mit Klassenlehrer? Irgendwie passt das nicht. Und wie wir dann da raus sind, sagte meine Frau, Thomas, wir sitzen zwar fast auf gepackten Koffern, aber ich habe den Eindruck, das ist nicht unser Weg. Und es fiel mir eigentlich, auf einmal war mir klar, sie hat völlig recht. Es ist nicht unser Weg. Und zweimal kriege ich dann hinterher Offenbarung 2, Vers 10, fürchte ich nicht, was du leiden wirst. Wo mir eigentlich deutlich wurde, ja, es bleibt in Bremen. Und wir haben die Koffer wieder ausgepackt. Und da kam mir dieser Gedanke an diesen Abraham, Gott hat uns bis aufs Äußerste erprobt und das war's dann. Also es war nicht umsonst diese Sache. Diese Geschichte sprengt alle Analogien. Dass der Widder nachher im Gestrüpp hängt, ist eine wunderbare Dreingabe. Der Widder ist ein männliches Schaf. Und das ist wieder Jesus. Merkt ihr das? Wir haben in allen Teilen hier Jesus mit abgebildet. Und das hat ein Format, das übermenschlich ist. Unser Glaubenslauf, denke ich, wird immer an Moria vorbeiführen. Aber wenn wir da vorbeigehen, dann wollen wir die 3 Punkte noch uns anschauen. Der Sinn der Versuchung, dann der Gehorsam in der Versuchung und der Hintergrund. Es hat einen Sinn, auch wenn wir das in der Stunde der Versuchung nicht begreifen. Es geht immer um die Frage, will ich Jesus mit allem, was ich habe, ehren? Steht er mir über allem? Das lässt sich, nein, die Feindesliebe lässt sich auch nicht theoretisch lernen. Matthäus 5, nicht 44 folgende. Du sollst deine Feinde lieben. Oh, wie können wir in Bibelstunden und sonst irgendwas uns was vormachen? Ja, wie sind wir da alle geneigt, dem Nachbarn immer die Hand zu reichen? Und Gott führt uns dann aber in solche Situationen hinein, wo dieser Feind, egal wer es sein mag, kann die Verwandtschaft sein, es kann die Firma sein oder wie auch immer, auf einmal um die Ecke kommt. Und wo du eigentlich am liebsten sagen würdest, dann würde ich mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen. Aber bitte keine Hand geben. Wie der mich beleidigt hat. Wie der mich bloßgestellt hat. Wie der mich übers Ohr gehauen hat. Und er sieht es nicht einmal ein. Ich rede ja noch gar nicht von denen, die unter dem Islam, unter diesen Systemen hier verfolgt und ja, alles hergeben müssen. Ihr Leib und ihr Leben. Davon rede ich noch gar nicht. Und wenn wir das im Kleinen nicht üben, dann werden wir es im Großen nicht können. Deswegen ist heute eine Christenheit, die bloß so ein bisschen im Fröhlichen schwelgt, ja, von einer Feier zur anderen hüpft, Gottesdienst, wir feiern heute Jesus, dann sage ich, oh, ihr seid wirklich arm dran. Wenn ihr Verfolgung erleiden sollt, dann weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht für mich die Hand ins Feuer legen. Das, was ich bitte, ist, Herr, wenn es an mich geht, schenk mir die Gnade, dass ich stehen kann und nicht umkipp. Mehr kann ich nicht. Ich bin ein Angsthase, ein Warmduscher, ein Weichei, wie man es auch so nennt. Ja, und wenn es an mich kommen würde, oh, oh, ich weiß nicht, was ist, aber kann ich nur sagen, Herr, hilf mir dann, dass ich dich nicht verleugne. Das ist auch so. Sind wir bereit, den ganzen Gehorsam Jesus zu geben? Oder haben wir noch in unserer Herzenswohnung, wo er Wohnung genommen hat, noch solche Geheimkammern, Rumpelkammern, ja, wo man einen Dreck reintut, der nur so zusammengekehrt ist, ein Tür zu, bloß nicht aufmachen, sonst stürzt alles davor. Ja, es ist doch so, nicht? Und gerade dann, wir denken ja, wenn wir uns den Hiob ein wenig anschauen, ja, dient Hiob Gott umsonst? Nicht, das war ja die große Frage, die Verführungsfrage. Ohne Selbstliebe, ohne Eigennutz, Fragezeichen. Solange Gottes Wille sich mit unserem Willen deckt, nicht so die Gleichheit dieser beiden Wege, nun, oh, dann lässt sich gerne auch aushalten. Aber dann kommt diese Stunde der Versuchung. Warum denn? 5. Mose 8. Ich habe dich die Gedenke des ganzen Weges, den ich dich durch die Wüste geführt habe, die 40 Jahre. Warum? Damit offenbar wird, was in deinem Herzen ist. Erst in der Versuchung wird deutlich, was für ein Drecksack wir sind. Ich sage es mal so deutlich. Luther sagt es, ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Das kommt dann raus. Wenn alles glatt läuft, oh, toll, wir schunkeln nicht rum, dann ist alles prima, dann kommt nicht das heraus, was in unserem Herzen ist. Das ist der Sinn der Versuchung. Wir wollen immer gerne, dass es, wenn wir Jesus finden, besser geht. Ja, oh, dann laufen die Beziehungen spitze, die Krankheit geht weg, ja, alles wird geglättet. Stimmt aber nicht. Sondern dann haben wir es besser. Nicht dann geht es besser, sondern dann haben wir es besser. Ich möchte nicht mehr ohne meinen Heiland. Keine Stunde, keine Minute. Ohne ihn. Und vor allen Dingen in der letzten Stunde dann. Ja, dann haben die, die keine Hoffnung haben, auch keine Zukunft. Nichts mehr. Und diese Stunde kommt todsicher auf uns zu. Können wir machen, was wir wollen. Ja. Also, die Frömmigkeit, da kommt heraus, ist die Frömmigkeit religiös drapierte Eigensucht, sagt Lamparter. Gehorsam ohne Vorbehalt. Er nimmt uns einen geliebten Menschen weg. Er lässt uns das selbstgewählte Lebensprogramm auf einmal zusammenstürzen. Das sogenannte Glück wird zerschlagen. Es gibt viele Menschen, die er vielleicht uns durch über den Weg führen, wo wir sagen, der Traum einer schlaflosen Nächte. Ja, das sind alles solche Dinge. Sind wir bereit, alles, wenn es drauf ankommt, auszuliefern? Und gell, das ist eine schwere Lektion. Das machen wir nicht mit links. Weißt du, Augustinus sagt hierzu, Herr, gib mir das, was du forderst, damit ich es dir wiedergeben kann. Ist doch wunderbar. Selbst wir sind nicht in der Lage, uns hier wie Münchhausen am Schopf aus dem Dreck rauszuzerren. Herr, gib mir das, gib mir diese Geduld, die du von mir forderst, damit ich sie dir wiedergebe, meinem Nächsten gegenüber. Gib mir die Liebe zu meinen Kindern, die vielleicht missraten sind, dass ich sie dir wiedergebe. Das sind doch die Dinge, wir haben doch das gar nicht, wir können es doch gar nicht produzieren. Und das ist alles der Sinn der Versuchung. Ihr merkt, wenn wir es aus dem Gesichtspunkt sehen, dann kriegt die Versuchung auf einmal einen goldenen Glanz und leuchtet, weil wir wissen, dass Jesus in seinem ganzen Erziehungskonzept, was er mit uns hat, mit dir und mit mir, zu seinem Ziel kommt. Und dass er genau an den Punkt jetzt dich hinführt, wo jetzt da gewisse Macken und Kanten und Ecken abgeschliffen werden müssen. Und der Abraham hat das in einer ungeheuren Weise in dieser Geschichte der Versuchung bestanden. Nicht ohne Hilfe und ohne Trost, die uns jetzt über diese Geschichte zufließt. Der Gehorsam in der Versuchung, der zweite Punkt. Und jetzt schauen wir uns noch einmal den Abraham an. Er hätte sich ja den Kopf zerbrechen können, nicht? Was quält mich hier, Gott? Warum fordert er das Furchtbare? Womit habe ich das verdient? Ja, er könnte ja Gott seine Verheißungen vorhalten und ihm vorrechnen, wie das alles gar nichts wird, wenn der Sohn nicht mehr da ist. Also, er hat es nicht gemacht. Es ist ja nur ein kleiner Schritt von diesem Vorhalten zum Hader und zur Anklage. Ja? Und wer sagt uns denn, dass wir Gott verstehen müssen? Er ist doch gar nicht unser, wir sind ja seine Geheimräte. Er ist doch gar nicht derjenige, der uns Rechenschaft fordert. Wir ziehen diesen Gott doch immer wieder in die Richterschranke zu uns hin und sagen, also du kriegst gleich an die Ohren hin, wenn du mir nicht sagst, warum das alles so läuft. Und wir merken gar nicht, holla, wir stehen vor der Richterschranke. Und wir müssten nicht nur 1, sondern 10 Euro in den Ohrfeigenautomat reinschmeißen lassen, dass wir gefächelt bekommen. Das Aufbegehren, erst diese Warum-Fragen und diese ganzen Lamentierungen führen nur zu Hader und zur Anklage und zu einem trotzigen, wilden Anklagen und Aufbegehren und Verzweifeln. Das ist, wenn ich nicht gehorche, wenn ich meine, ich weiß es besser, wenn ich die Dinge, die Gott über meinen Weg führt, ja, was soll ich sagen, aus eigener Kraft und aus eigenem Verstand und Willen letztendlich ja, mir zurechtbiegen will. Gott ist uns keine Antwort schuldig. Aber wir wissen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge nicht zum Besten dienen. Gell, Fritz? Natürlich. Sie werden uns zum Besten dienen. Das hat uns doch der gute Paulus ins Stammbuch mit hineingegeben, in Römer 8. Wird uns alles zum Besten dienen müssen. Und es ist manchmal schwer, das durchzubuchstabieren. Aber deswegen ist es gut, wenn wir es uns immer wieder zurufen. Oh ja, die praktischen Schritte des Gehorsams, die Warum-Frage quält. Sie macht mürbe, sie macht kaputt, sie zieht uns herunter. Der einfache Gehorsam ist zu tun, was geboten ist. Seinem Willen gehorsam sein. Gott die Sorgen, die Nöte übergeben. Und das ist ein Lernprozess, bis wir hier verschwinden. Das können wir nicht einfach so ablegen und sagen, ja, jetzt kann ich hinter diesem Punkt kann ich schon mal einen Haken machen. Ja, Gott, jetzt muss ich den nächsten Punkt nehmen, da bin ich fertig. Nein, dann kommt der Teufel uns von der Hintertür wieder rein. Der Gehorsam, der ganz einfach handelt und alles andere Gott überlässt, das ist hier gefragt. Und dann gibt es diese ungeahnten Durchbrüche, der Widder auf einmal dort hinten, ja, wo Gott dann vielleicht in letzter Sekunde sagt, stopp, jetzt geh du, ich habe dich prüfen wollen. Er erbarmt sich, deswegen habe ich das Lied auch vorhin gesungen, ja, mir ist Erbarmung widerfahren. Das sehen wir doch hier auch bei dem Abraham, so wie das Hiller erlebt hat, ja, wie er mit 14 Kindern dann 1746 für 14 Jahre seine Stimme weg hatte. Das muss man sich mal vorstellen als Pfarrer. Ja, wir haben heute so nette Verstärkeranlagen und alles Mögliche. Ja, aber damals wollten sie ihn weghaben mit 10 oder 12 Kindern, die er hatte. Aber Gott hat für diesen Mann gesorgt. Und in dieser Zeit seiner Stimmlosigkeit hat er über 1000 Lieder gedichtet. Also es war auch da nichts umsonst. Und dieser Hiller hätte auch sagen können, ja, mit geballten Fäusten Gott entgegenstrecken. Aber er hat es gut gemacht. Ein dritter Punkt noch und dann sind wir am Ende. Wir werden das nie begreifen können. Die Aufklärung macht uns ja weiß, der Verstand ist Maß aller Dinge. Aber wir sehen, der Verstand kann Gott nicht begreifen. Deswegen ist er auch nicht Maß aller Dinge. Das ist leider ein großer Trugschluss, wenn man Gott einfach vor die Tür sperrt und sagt, jetzt nehmen wir einfach etwas absolut, ja, was gar nicht absolut ist. Und so schwer das Opfer auch ist, unser Gott hat es sich selbst abgerungen. Diese Hintergründe dieser Versuchung sind so wichtig, dass wir sie noch einmal ein wenig durchbuchstabieren. Dieser Gott fordert nichts von anderen, was er nicht selbst bereit gewesen ist, auch zu tun. Wo steht es? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben hat. Das Kreuz von Golgatha ist hier schon lange vorgeschattet. Ja? Und wie oft blicken wir auf dieses Kreuz mit unbewegtem Herzen, wo wir sagen, ah ja, ist ein Schmuckstück oder so irgendwie, da hängt irgendwo ein Kreuz herum oder so, ja, also, nicht, aber bewegt uns das noch. Deswegen, die Kirchenväter haben immer die Passionszeit, 40 Tage intensiv über das Leiden Jesu nachgedacht. Louis Harms aus der Heide macht 80 Passionsandachten in den 40 Tagen. Morgens alttestamentlich, abends neutestamentlich. Gut, das werden wir heute bei der Arbeitsbelastung, die wir haben, nicht unbedingt nachvollziehen können, aber da wird doch deutlich, wie wichtig ihnen das war, immer wieder in diesem wiederkehrenden Jahreszyklus der Passion Jesu sich zu vergewissern und auch zu durchdenken. Das tat er für dich. Was tust du für mich? Nicht, dass wir es aufrechnen könnten, aber wenn mich die Liebe zu Jesus, zu dem Gekreuzigten nicht hinführt, zu dem, was mich treibt, ja, dann lasse ich es bleiben. Aus Pflichtgefühl will Jesus nichts haben, nur aus Liebe. Das war auch gegen Ephesus. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ja, er hat das Äußerste, das Liebste, das Beste und Höchste sich vom Vaterherz gerissen und hat dann nicht Halt gerufen, wie Jesus am Kreuz hing, sondern dort hat er dieses Ganzopfer vollkommen durchgezogen. Dort auf Moria hieß es noch Stopp, es reicht. Aber dort am Kreuz sagt der Vater nicht Stopp, aha, hol den runter, ich habe noch ein Schäfchen irgendwo im Stall.
Der Stopp wäre gewesen vor der Verhaftung. Vor der Verhaftung.
Ja, aber hier war ja der Stopp eigentlich mit der Opfertat.
Ja, ich verstehe schon, was du
sagst. Ja.
Am Kreuz, da.
Also wir müssen die Dinge so sehen, wie sie einfach auch sind, nicht? Ja. Deswegen lasst uns auch immer wieder das Kreuz von Golgatha unsere Heimstätte sein. Dass wir dort letztendlich in diesem Jubel ausbrechen, wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Christus ist hier, der für uns gestorben ist. Und das tut Paulus in dieser Art und Weise uns verdeutlichen, dass wir dort letztendlich unseren Ankerpunkt haben. Und wäre diese Analogie nicht für uns ersichtlich, dann müssten wir für wahr verzweifeln. Und wir siegen hoch, heißt es wörtlich, ja, angesichts dieses Opfers. Und wenn du wissen willst, warum vielleicht deine Liebe so abgekühlt ist, wird er immer wieder nicht so näher, mein Gott, zu dir und was halt diese ganzen Lieder da und die Liebe zu Jesus entzündet sich beim Anschauen des Kreuzes neu, nicht beim Anschauen der Gaben, die dieser Gott gibt, sondern nur beim Anschauen und sich versenken in das, was am Kreuz für mich getan wurde. Eine größere Liebe lässt sich nicht erweisen. Und wenn dort unser Herz kalt bleibt, dann ist irgendwas faul. Ja, das ist einfach so. Und darüber müssen wir kräftig nachdenken. Jetzt verstehen wir auch, warum Proben immer wieder angeordnet werden, warum wir in diese und jene Not hineinkommen, warum wir in diese und jene Bredouille uns bewähren müssen. Der Glauben unter dem Kreuz von Golgatha soll auch in dunklen Zeiten sich dort verankern. Und es heißt dann immer nur eine kleine Zeit. Es dauert nicht ewig. Aber diese kleine Zeit ist manchmal heftig. Und wir wissen auch, unser Herr Jesus wird uns nicht über Vermögen, 1. Korinther 10, 13, versuchen, sondern die Versuchung so beenden, dass wir es ertragen können. Das ist wunderbar. Amen. Amen.